Nahostkonflikt weiter. Den Angaben zufolge sind bei den Angriffen auf den Iran gestern auch Dutzende Frauen und Kinder getötet worden. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Die israelischen Angriffe halten auch am Nachmittag an. Dabei haben die iranischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge im Westen des Landes ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen. Aus Israel gab es dafür keine Bestätigung. Unterdessen hat ein ranghoher iranischer General damit gedroht, die Straße von Hormuz zu schließen. Die Meerenge im Persischen Golf ist für den weltweiten Ölhandel von großer Bedeutung. Eine Sperrung hätte gravierende Folgen, weil etwa ein Fünftel des weltweiten Öls über diese Route transportiert wird.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Angriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und des Iran sprechen seit rund 2 Monaten wieder über das Atomprogramm. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Nach dem Flugzeugabsturz im Westen Indiens ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Bisher wurden 279 Leichen geborgen, teilten die Behörden mit. Neben den Passagieren sind auch zahlreiche Menschen am Boden bei der Katastrophe vorgestern ums Leben gekommen. Das Flugzeug der Air India war kurz nach dem Start in ein Wohngebiet gestürzt. Warum, ist noch unklar. Die Boeing 787 Dreamliner sollte von Ahmedabad nach London fliegen. Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiter gestiegen. Im Havelland gilt seit heute die höchste Gefahrenstufe 5. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums liegt das am zu trockenen Wetter. Jasmin Becker, RBB 24.
Auch in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland oder Spree, Potsdam-Mittelmark und Spree-Neiße ist die Situation angespannt. Hier gilt aber noch die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Die anderen Landkreise sind im mittleren Gefahrenbereich. Laut Landesbetrieb Forst ist Brandenburg mit seinen Kieferwäldern, dem Sandboden und dem geringen Niederschlag das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung bundesweit.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag weiter sonnig, zurzeit in Berlin 28 bis 29 Grad, in Fürstenberg 26 und in Senftenberg 30 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen Meerwolken und teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, maximal 27 bis 34 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
Radio 3. Feature. In Deep Doku geht es heute um ein lange Zeit verdrängtes Kapitel ostdeutscher Geschichte. Zwischen 1961 und 1989 wurden in der DDR tausende junge Frauen unter dem Vorwand sexuell übertragbarer Krankheiten zwangsweise in sogenannte Tripperburgen eingewiesen. Geschlossene Stationen in Hautkliniken mit täglichen gynäkologischen Untersuchungen, Isolation und Demütigung. Eine von ihnen war Martina Blankenfeld. Sie war 15 Jahre alt, als sie ins Ostberliner Klinikum Buch eingewiesen wurde. Heute ist Martina 61 Jahre alt und kämpft für die Anbringung einer Tafel, die an das Schicksal der Mädchen in Berlin-Buch erinnern soll. Unsere Autorin Sabine Seifert hat Martina Blankenfeld getroffen.
Der Weg ist alles noch original, wie früher.
Also die Pflastersteine und auch hier diese Sitz...
Alles ist original wie früher.
Ich treffe Martina zu einem Spaziergang in Berlin-Buch. Die Gebäude des alten Klinikums stehen noch. Die Anlage ist denkmalgeschützt und wurde in Eigentumswohnungen umgewandelt. Eine gated community, damals wie heute. Die Sonne scheint, der Wind fegt über die Parkwege und die Bäume sind kahl. Aber ihr durftet nicht hier in den Hof, ne?
Nein, das war ja eine geschlossene Station. Wir waren ja unter Kontrolle. Von Beginn an, da raus, da die Übergabe, Flur lang, links dann das Aufnahmezimmer da.
Was löst das hier für dich aus, wenn du hier bist?
Nichts. Was ich bedauern tue, ist, dass ich nicht schon eher oder nach der Wende oder wie auch immer, wo hier die Räumlichkeiten noch bis 2012 ja leerer Platz waren, dass ich hier nicht schon mal irgendwo reingegangen bin, um das nochmal so zu fotografieren. Wenngleich auch nach dem Mauerfall sicherlich auch viele verändert worden ist. Ne? Also da gab es mit Sicherheit auch die Auflösung der geschlossenen Station. Aber die Fenstergitter, die hast du ja auch nicht außen gehabt, sodass die Leute hier von draußen, egal ob die Personal oder wie auch immer, dass sie das erkennen konnten, dass das was Geschlossenes ist, weil die massiven Gitter waren ja im Raum.
11 Becken gab es auf der geschlossenen venerologischen Station, wie die Station 114C der Hautklinik offiziell hieß. Die Venerologie ist ein Teilbereich der Hautmedizin. Alle jungen Frauen, die hier lagen, wurden zwangseingewiesen. Keine war freiwillig da, jeder hat eine Vorgeschichte und für viele gab es ein lebenslanges Nachspiel.
Ich glaube, die haben damals einfach so aus Willkür, das, so Willkür, so, das muss abgearbeitet werden, zack. Da hat sich ja nicht einer wirklich Gedanken gemacht. Sie wussten um die Familienverhältnisse.
Martina wächst mit einer kriegstraumatisierten Mutter auf, die wochenlang in der Psychiatrie verschwindet und manchmal halluziniert. Als 8-Jährige wird Martina mehrfach von ihrem Stiefvater missbraucht. Die Großmutter glaubt ihr, die Mutter nicht. Nach einem Streit mit der Mutter unternimmt sie als 15-Jährige einen Selbstmordversuch. Sie wird gefunden, die Ambulanz bringt sie ins Krankenhaus. Und sie überlebt. Nach etwa einer Woche bringt eine Sozialfürsorgerin Martina in das besagte Krankenhaus nach Berlin-Buch. Von dort wird sie nie mehr nach Hause zurückkehren.
Ich wollte raus, ich wollte aus der Belastung. Also manche haben da wahrscheinlich gedacht, die tun mir einen Gefallen, wenn sie mich wieder dahin schleppen. Nein, ich hätte es nicht gewollt. Ich wollte eine andere Form von Unterbringung.
Als Martina ins Klinikum Buch gebracht wird, glaubt sie zunächst, sie sei in der Psychiatrie gelandet, wie ihre Mutter so oft. Warum sie aber in die geschlossene venerologische Station gebracht wird, erschließt sich ihr nicht. Jahrzehnte später versucht Martina, an ihre Patientenakte zu kommen. Sie muss feststellen, dass diese nicht mehr existiert. Auch die Akten ihrer Mitinsassen sind verschwunden. Immerhin ist es Martina gelungen, einen Brief des Jugendamtes Lichtenberg aufzutreiben, der die Krankenhauseinweisung und alles, was darauf folgen wird, vermeintlich begründet.
So, mit dem Suizid, ne, in der Zeit, wo ich im Kinderkrankenhaus Lindenhof war, waren ja auch ein paar Tage gewesen. Aber in der Zeit gab es eine vorläufige Verfügung zur Sicherung der weiteren Erziehung und Entwicklung der Jugendlichen Martina Blankenfeld, geboren da wohnhaft, die Mutter ist Erziehungsberechtigte, wird gemäß § 50 FGB die Heimerziehung angeordnet.
Durch eine Information der behandelnden Ärztin, der erziehungsberechtigten Mutter und des Genossen ABV Brandt.
Der ABV, das ist der Abschnittsbevollmächtigte, ein für ein bestimmtes Wohngebiet zuständiger Volkspolizist.
Wurde bekannt, dass Martina ihre Umgebung durch massive Fehlverhaltensweisen stark gefährdet. Seit Wochen bummelt sie die Schule und verbringt in enger Verbindung zu einer negativen Freizeitgruppe die Nächte außerhalb des mütterlichen Haushaltes. Es bestehen häufig wechselnde sexuelle Kontakte. Sie hält sich oft im Arbeiterwohnheim in Karlshorst und in einer der VP bekannten Wohnung mit anderen Jugendlichen auf. Außerdem besteht der dringende Verdacht, dass die Mutter bei einem Weiterverbleiben der Jugendlichen im häuslichen Bereich an Leben und Gesundheit gefährdet ist. Aus diesem Grunde ist eine sofortige Herausnahme aus der bisherigen Umgebung und die Unterbringung in einer Einrichtung der Jugendhilfe erforderlich. Rechtsmittelbelehrung. Gegen diese Entscheidung steht der Mutter, Frau Irmgard Blankenfeld, sowie der Jugendlichen das Rechtsmittel zur Beschwerde zu.
Mir hat weder jemand was vorgelegt oder dass ich mich hätte zur Wehr setzen können oder das irgendwie in meinem Kopf reinzukriegen.
Und dieser Brief ist geschrieben worden, während du in Buch warst? Nee, oder vorher während, schon?
Nee,
oder?
Also Suizid
Und dann in der Zeit, wo ich in diesem Kinderkrankenhaus war, wurde dann so entschieden. Und dann haben die sich daran abgearbeitet, beziehungsweise du siehst hier die Ärztin, das Ausschlaggeben, dann die Behauptung, sehr starken sexuellen, wechselnden, häufigen Verkehr hatte.
Und das war eine reine Unterstellung?
Es war eine reine Unterstellung. Und mit keinem Wort wurde der Suizidversuch, also der ist ja da nicht mit berücksichtigt worden oder eingeflossen. So, die Jugendliche hat versucht, sich zu suizidieren. Jetzt muss es eine Handlung geben. Helfen wir der Tochter, helfen wir der Mutter. Was fehlt der Familie? Wir haben Strukturen gehabt, aber die haben mich nie erreicht. Und du kannst nicht als Kind einen Antrag stellen, ich brauche hier eine Unterstützung oder ich bin überfordert mit dem Leben. Konntest du ja nicht.
Nicht die Jugendliche, die einen Suizidversuch hinter sich hat, erfährt Hilfe oder Mitgefühl. Im Gegenteil, sie wird zu einer Belastung für ihre Familie erklärt. Die Behauptung, häufig wechselnde sexuelle Kontakte, war ein Allround-Argument. Es ließ den Behörden freie Hand. Vom Kinderkrankenhaus bringt eine Mitarbeiterin der Jugendfürsorge Martina direkt ins Klinikum Buch.
Die Jugendfürsorge hatte mich dann abgeholt und in so einen PKW und neben mir saß ein Praktikant. Also ich habe mich zurückgenommen und habe bloß gedacht, gucken. Ne? So, also wo geht's weiter? Dann hat sie mich in einem Raum gebracht, da saß eine Frau hinterm Schreibtisch und irgendwie hat sie dann noch gleich konfrontativ Fragen gestellt. Die habe ich nicht verstanden, warum sie mich so was fragt. Als sie dann anfing, weil ich das letzte Mal Geschlechtsverkehr hatte, wie mein Freund heißt, ob ich schon mal Selbstbefriedigung gemacht habe. Also ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, ne? Und habe ihr sicherlich auch ein bisschen geantwortet, wie es mir gerade auf der Zunge lag. Jedenfalls muss ich mich komplett ausziehen, wieder alles abgeben, was ich bei mir hatte und musste dann so einen grünen Frottimantel, Badelatschen anziehen, Nachthemd, so.
Nach dem Krankenhausaufenthalt in Berlin-Buch folgten 6 finstere Monate im Durchgangsheim Altstrahlau. Dort wurden Jugendliche vorübergehend untergebracht, besser gesagt eingesperrt, bevor man sie auf Jugendheime oder Jugendwerkhöfe in der DDR verteilte. Martina wird dem Jugendwerkhof August Bebel bei Burg nahe Magdeburg zugeteilt. Diese Art des Weiterreichens von Institution zu Institution ist typisch für die Geschichte vieler betroffener Frauen.
21 Tage sollte so eine Unterkunft sein als Übergang. Aber wenn im Jugendwerkhof noch kein Platz frei war, na, dann musstest du auch so lange warten, bis der Platz wieder frei war.
In Eigeninitiative arbeitete sich Martina in den letzten 10 Jahren durch die Berliner Archive. Es war nicht einfach, Unterlagen für ihre Rehabilitierung als Opfer des SED-Regimes zusammenzutragen.
Und dann hatte ich ja nochmal einen Rechtsanwalt beauftragt und der hatte nachher durchgesetzt, Kammerbeschluss, dass er dann halt positiv entschieden wurde.
Und dein Antrag sozusagen auf Opferrente bezog sich auf alle 3 Stationen. Kannst du das nochmal kurz sagen?
Also, als ich damals den Antrag gestellt hatte, bin ich genau den Werdegang, so wie ich ihn auch erlebt habe, Krankenhaus, Durchgangsheim, ich hatte ja noch viele Unterlagen auch vom Jugendwerkhof, Bewertungen, Beurteilungen, wo ich nachweisen konnte, in welcher Zeit, sodass das auch schlüssig war. Und durch das Zeugnis stand ja drin, Krankenhauseinweisung bis zur Entlassung. Da konnte ich kontinuierlich nachweisen und so habe ich auch den Antrag gestellt.
Es gibt keine gesicherten Zahlen, aber man schätzt, dass zwischen 1961 und 1989 in der gesamten DDR mehrere 10.000 Frauen in sogenannte Tripperbogen zwangseingewiesen wurden. Dafür reichte schon der Verdacht auf eine Infektion. Dabei waren weniger als 30% der Mädchen und Frauen überhaupt an Gonorrhoe, umgangssprachlich auch Tripper genannt, erkrankt, schätzt der Medizinhistoriker Florian Steger. Er und sein Kollege Maximilian Schocho haben als Erste zu dem Thema geforscht. Nach ihren Recherchen lag den Zwangseinweisungen ein anderes Motiv zugrunde. Es ging um Disziplinierung und Bestrafung von abweichendem Verhalten. Man wollte den sozialistischen Erziehungsauftrag umsetzen und angeblich gefährdete junge Menschen ins Kollektiv und in den Arbeitsprozess integrieren. Was das bedeutete, hat Martina später im Jugendwerkhof selbst erlebt.
Hier habe ich das, also anstelle Haftstrafen, eine Arbeitserziehung.
Für die künftigen Jahre wird es deshalb dringlicher als bisher notwendig sein, dass alle an der Verhütung und Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten interessierten Kreise, auch unter Einbeziehung der Ermittlungsorgane und der Staatsanwaltschaft, gegenüber notorisch uneinsichtigen Gefährdeten und Kranken mehr vom Paragraf 249 des neuen Strafgesetzbuches der DDR Gebrauch machen und anstelle von Haftstrafen eine Arbeitserziehung nicht unter der Dauer eines Jahres verhängen.
Verfasser dieses Artikels in einer Fachzeitschrift ist Professor Günther Elste. Er war ein renommierter Mediziner der DDR und leitete die Hautklinik in Buch. Die jungen Frauen werden von ihm als Querulantinnen, als Herumtreiberinnen und Ausreißerinnen betrachtet. In einer eigens einberufenen Direktoriumssitzung zu besonderen Vorkommnissen in seiner Klinik charakterisiert er sie als
asoziale Elemente, Personen mit gemindertem Bildungsgrad, teils sogar kriminellen Erfahrungen, schlechten Erfahrungen aus Kinderheimen, Jugendwerkhöfen, Jugendstrafanstalten und Hafteinrichtungen.
Ich merke schon wieder, ich würde viel zu tief reingehen, deswegen würde ich es wirklich so abkürzen. Die mussten sich keine Gedanken machen, wo kriegen wir denn Handlanger, billige Arbeitskräfte her. Es wird immer wieder kriminell Gefährdete geben. Und wie gesagt, dass Ärzte da so viel Einfluss drauf hatten, na holla die Waldfee. So.
Die Berichte des Chefarztes Günther Elste trieb Martina im Landesarchiv Berlin auf. Ein Jahr bevor sie ins Klinikum Buch kam, 1977, war es nämlich zu Fluchtversuchen von 5 Mädchen gekommen, zu körperlichen Angriffen auf das Personal und zur Zerstörung der kargen Inneneinrichtung auf der Station 114C. Zerrissenes Bettzeug und aufgebrochene Eisengitter werden berichtet. Ein Mädchen blieb nach einem Sprung aus dem Fenster querschnittsgelähmt.
Das sind die Belege nochmal, wo die 77 abgehauen sind. Und daraufhin wurde ja der Maßnahmeplan erstellt.
Und den hast du gefunden, ne?
Das ist ja, wo ich überhaupt mit anfangen konnte, um nun endlich durch die Namen nochmal und auch wo ich das Foto gesehen hatte von Elste da so.
Aufgrund der Ausbruchsversuche bittet Chefarzt Elste um eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen und um mehr Personal. Auch das Ministerium für Gesundheitswesen und die Stadtsicherheit sind involviert. Als Martina 1978 eingeliefert wird, ist der Umbau der Station mutmaßlich noch nicht abgeschlossen. Die 114C ist vielleicht deswegen nicht voll belegt. Dass die Zerstörungswut, die Rebellion und Fluchtversuche mit der desolaten Situation der Mädchen und Frauen zu tun haben könnten, mit diesem Gedanken wollte man sich nicht auseinandersetzen. Es gab keinen Hofgang. Und außer den medizinischen Untersuchungen sowie den Schminkaktionen für die Kosmetiktests keinerlei Beschäftigung. Woran erinnert sich Martina, wenn sie an diese 3 Wochen in Berlin-Buch zurückdenkt?
Na schon, auch immer die eigene Hinterfragung.
So, warum bin ich hier? Was habe ich getan?
Na, ich würde mal sagen, so eine Reflexion, was ist mir alles schon passiert? Wer hätte mir helfen können in der Situation? Warum schweigen die? Warum sind die so feige? Ja, das ist ja eine Feigheit. Wenn jemand, so wie der Stationsarzt oder Oberarzt, keine Ahnung, wer das war, die hatten mich dann mal mittags rausgeholt und haben gesagt, so, sie müssten jetzt noch mal eine Untersuchung machen. Dann sollte ich mich da auf den Stuhl und dann fing er an, mich da zu befummeln und meinte, er müsse gucken, ob ich schwanger bin. Hätte ich ihnen ja auch sagen können. Und während er da so rumgefummelt hat, hat er mich gefragt, in welche Schule ich gehe, in welche Klasse. Na, ich gehe da, ich sag, hallo, will der mich jetzt ablenken? Was quatscht der eigentlich mit mir? Du weißt, hast du eigentlich Nein fühlst, du möchtest alles rauslassen, du willst den am liebsten mit dem Fuß da wegstoßen. Aber welche Konsequenz auch wieder so eine Ungewissheit.
Man lässt es dann über sich ergehen.
So ist es.
Medikamente verweigert Martina. Den täglichen Untersuchungen kann sie sich aber nicht entziehen. Während dieser Zeit im Klinikum Buch bekommt sie nur einmal Besuch, und zwar von ihrer Mutter.
Dann kam meine Mutter, Tatsache. Das ist so ein langer Dienstraum gewesen. Und bin auch oft ihr zu und aber schön auf der Distanz erstmal gucken. Und habe sie dann auch gefragt gehabt, ja, und wie geht's weiter? Und da sagte sie zu mir, na, ich muss erstmal gesund werden. Aber in so ein verlegenes Lächeln, so, also so, du musst ja erstmal gesund werden. Ne, auch sehr irritierend. Ich sage, na, wer ist denn hier von uns krank? Wer hat denn nicht den Überblick? Oder als aber wieder überhaupt nichts von dem kam, bin ich dann schon auch in der Wut gewesen, in der Ohnmacht und habe gedacht, so, wenn ich ihr jetzt eine vorm Bug haue, dann bin ich wieder die Schuldige. Bin also zack aufgestanden, rein ins Schwesternzimmer und habe darum gebeten, ganz schnell wegschließen. Und das hat man mehr oder weniger auch gemacht und dann war es durch.
Wir sitzen in Martinas Wohnung im Westen Berlins. Hier gibt es Wald, wo sie mit ihrem Hund Bolle lange Spaziergänge machen kann. Es ist Spätherbst und die Sitzung der Gedenktafelkommission, die entscheiden wird, ob eine Tafel zur Erinnerung an das Schicksal der Frauen in Berlin Buch angebracht werden soll, steht noch aus. Wir beratschlagen, ob wir im Dezember nach Leipzig fahren. Auf dem Gelände der ehemaligen Thunberg-Klinik wird eine Ausstellung eröffnet. Sie trägt den Titel »Einweisungsgrund Herumtreiberei«. In der Leipziger Klinik gab es ebenfalls zu DDR-Zeiten eine geschlossene venerologische Station. Martina ist nicht begeistert, nach Leipzig zu fahren. Viele Menschen strengen sie an. Am Ende sagt sie aber doch zu. Am Nikolaustag soll dort ein Erzählcafé mit Betroffenen und Interessierten stattfinden. So etwas gibt es in Berlin bisher nicht.
Ja, sehr spannend. Berlin wäre auf jeden Fall auch ein Ort, der da von großem Interesse wäre.
Die Frauen trudeln ein und beginnen zu erzählen. Ich nehme ihre Geschichten nicht auf, so ist es verabredet. Es fließen Tränen, es geht um Rehabilitierungsfragen und um die Neuregelung der Opferrente, die zum 1. Juli auf 400 Euro angehoben werden soll. Martina stellt sich und ihr Berliner Projekt vor.
Ja, war jetzt eine Menge, wa?
Und natürlich, wenn ihr das jetzt anstoßt in Berlin, dann wäre das ja die zweite öffentliche Markierung nach Halle, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die darauf hinweist, dass es diese geschlossene venerologische Station überhaupt gegeben hat.
Das ist Juliane Weiß von der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Sie hat die Ausstellung in der ehemaligen Thunberg-Klinik mit kuratiert.
Den Faden würde ich gerne noch mal gleich mit aufnehmen. Es gibt auch immer wieder Bemühungen von mir, wann kann man irgendwo wo noch mehr Unterlagen finden. Aber es braucht immer einen Forschungsauftrag. Und viele machen auch zu, auch das Bauaktenarchiv. Da sitzen auch Menschen, die blockieren. Es wird immer wieder blockiert. Deswegen wollte ich den Faden nochmal aufhören, weil ja, es braucht Forschungsgelder, damit Akten gefunden werden, damit Menschen sich darum kümmern. Das habe ich auch schon mal moniert, dass es eben gerade auch bei der Bundesstiftung Aufarbeitung, die haben einen gesetzlichen Auftrag. Und ich finde einfach, so ein bisschen mal rausgehen und sagen, hier haben wir 100.000 Euro für kleinere Projekte, niederschwellige Projekte. Was ist euer Anliegen? Habt den Satz auch schon mal dort vor Ort gebracht. Ihr verdient mit den Opfern das Geld.
Ein paar Wochen später kommt die gute Nachricht. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat für 2025 Mittel bereitgestellt, damit die Ausstellung samt Begleitprogramm wandern kann. Ab April ist sie in Halle, im Anschluss in Gera und Rostock zu sehen. Im Spätherbst wird sie nach Berlin kommen, ins Museum Pankow, dem Ort, an dem auch die Gedenktafelkommission über Martinas Antrag entscheiden soll. Am 27. Februar ist es endlich soweit. Die Kommission tagt. Auch Martina ist zu der Sitzung eingeladen. Lange dauert es nicht, bis sie aus dem Saal zurückkommt. Sie strahlt.
Also ich bin aufgenommen. Also das Projekt ist aufgenommen.
Wirst du dann einbezogen in die Konzeption?
In allen Prozessen. Und auch wegen der Finanzierung habe ich gesagt, hier Bundesstiftung Aufarbeitung, also alles, was notwendig ist, um dieses Projekt auch wirklich zu Ende zu bringen.
Was nicht so häufig vorkommt, dass der Antrag wirklich von der Betroffenen gestellt wird. Also wir haben ja oft Gedenktafeln.
Das ist Christine Witte vom Museum Pankow.
Die von engagierten Bürgern und Bürgerinnen initiiert werden, die sich halt für ein Thema interessieren oder von Initiativen. So in letzter Zeit kann man schon sagen, vielleicht ist es auch das erste Mal für uns, dass es wirklich von einer Betroffenen kommt, die sagt, ich möchte gerne, dass daran erinnert wird. Das ist natürlich auch nochmal wichtiger, sie da nicht zu übergehen.
Die Historikerin ist für die Gedenkarbeit des Bezirks zuständig. Ich will von ihr wissen, wie es jetzt weitergeht mit Martinas Antrag.
Ich sage immer, realistisch geschätzt dauert es dann doch schon 1 bis 3 Jahre. Also auch, weil die Kommission sich zum Glück, kann man sagen, viel Zeit nimmt und auch die Texte nochmal diskutiert und auch immer nochmal Rückfragen hat und es sozusagen an uns nochmal zurückgibt und sich wirklich genau überlegt, Form und Inhalt, bis man dann wirklich die Gedenktafel aufhängt oder aufstellt. Und das ist ja in dem Falle auch wichtig, finde ich, weil das soll ja dann eine Weile hängen.
Noch sind viele Fragen offen. Wie die Gedenktafel aussehen soll, wo und wie sie aufgestellt wird und was genau auf der Tafel zu sehen sein wird.
Das wäre jetzt quasi der nächste Schritt, das auch mit Frau Blankenfeld zu entscheiden. Möchte sie eher eine kurze Tafel, möchte sie mehr Informationen, also eher eine Stele. Eine Stele kann ja dann auch noch zweiseitig sein. Und ich glaube, im Fall von Frau Blankenfeld ist das eben auch was Besonderes, weil sie eben genau selbst betroffen war und das selbst erlebt hat. Und das, denke ich mal, wird nochmal eine ganz andere emotionale Bedeutung für sie haben. Also auch im Sinne von Sichtbarkeit, sozusagen auch Anerkennung ihrer Geschichte. Also eine Gedenktafel erzeugt ja Erinnerung im öffentlichen Raum und damit ja auch eine Anerkennung.
Doch das Museum hat nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Je nach Machart und Aufwand müssen weitere Träger und Gelder eingeworben werden. Mehrere Standorte kommen in Frage. Am naheliegendsten ist das ehemalige Klinikum Buch, wo heute die gut situierten Familien wohnen. Etwas zentraler gelegen wäre die Fröbelstraße, früher Nordmarkstraße, wo sich vor 1971 die geschlossene venerologische Station des Krankenhauses Prenzlauer Berg mit 29 Betten befand. Wegen Baufälligkeit musste die Abteilung geschlossen werden und zog nach Buch um. Das Museum selbst wäre auch noch ein denkbarer Standort, geht es doch um Bezirksgeschichte. Ich frage Martina, welchen Ort sie bevorzugen würde.
Um die Frage mal so zu beantworten. Publikumsverkehr ist ja nicht allzu viel hier. So. Da war erst die Idee, das im Museum Pankow zu machen, weil das einfach viel mehr Aufmerksamkeit und weil das ja auch zu dem Bezirk gehört, Pankow, Berlin-Buch. Wo ich denke, na, hier wird sicherlich auch Vandalismus stattfinden, aber doch nochmal anders. In der Zeit, wo wir jetzt hier sitzen, in dem Pavillon, waren ja auch schon wieder welche am Fenster gewesen. Und gucken, also bevor jetzt hier jemand, so würde ich mal sagen, wäre die Sicherheit hier mehr gegeben.
In der Bucher Hautklinik befand sich ab Anfang der 1970er Jahre auch die zentrale Behandlungs- und Beratungsstelle für die Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten, die alle Maßnahmen koordinieren sollte. Die Gesetzgebung reicht aber weit über die DDR hinaus, zurück bis in die Weimarer Republik und Kaiserzeit. Auch in den westlichen Besatzungszonen gab es nach Kriegsende Isolationsstationen für Infizierte.
Das war mir auch wichtig. Das ist natürlich jetzt keine Erfindung der DDR. Erstmal grundsätzlich, also auch der Umgang eben mit vermeintlich kranken oder vermeintlich abweichenden, vor allen Dingen Weiblichkeiten, das hat natürlich eine Geschichte. Da kam halt so ein erzieherischer Aspekt dazu, der ja auch nicht in allen Stationen gleich war. Und da trägt dann vielleicht die Ausstellung auch nochmal dazu bei, auch diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch zu zeigen.
Christine Witte spricht hier von der Ausstellung, die auf dem Gelände der ehemaligen Thonberg-Klinik in Leipzig gezeigt wurde und mittlerweile nach Halle gewandert ist und im Spätherbst nach Berlin kommen wird. An jeder Station soll eine lokale Schautafel dazukommen.
Durch die Initiative von Frau Blankenfeld sind ja dann auch die Ausstellungsmachenden an uns herangetreten. Und Das zeigt ja auch ganz gut, dass aus so einer Gedenktafel auch noch mehr werden kann.
Martina ist fest entschlossen, zur Ausstellungseröffnung nach Halle zu fahren. Diesmal ist es andersherum, sie ist angefixt. Es ist etwas in Gang gekommen, das Entwicklung verspricht. Ein Moment von Selbstwirksamkeit vielleicht. Und es werden Menschen dort sein, die sie kennt. Schon sitzen wir im Zug.
Wie gesagt, es war mir ein großes Bedürfnis. Ich habe sofort gesehen, wir müssen dahin. Das ist eine andere Dynamik. Ich wollte gestern gelesen haben. Ich musste dir das schreiben. Na, so. Wenn du es einrichten kannst, dann schreibst du zurück, na, du fährst dahin. Naja, jetzt muss ich gucken, wo ich den Hund runterbringe.
Die Eröffnung in Halle ist gut besucht. Johannes Beleites, der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt, richtet Grußworte an das Publikum.
Für jene Mädchen und Frauen, die von dort entlassen wurden, war der Aufenthalt so traumatisierend und schambesetzt, dass sie darüber schwiegen. Einweisungsgrund, Herumtreiberei, so ist die Ausstellung ja sehr treffend umschrieben.
Die geschlossene venerologische Station in der Poliklinik Mitte in Halle war größer als die von Berlin-Buch. Dort ging es so brutal zu, dass sie noch vor Ende der DDR geschlossen wurde. Doch mittlerweile ist das Schicksal der Patientinnen, die dorthin eingewiesen wurden, gut dokumentiert. Auch dank der Medizinhistoriker Maximilian Schocho und Florian Steger. Sie forschen seit vielen Jahren zum Thema Tripperburgen. Von Florian Steger möchte ich wissen, warum bis heute die Patientinnenakten aus Berlin-Buch nicht auffindbar sind.
Also ich weiß es auch nicht, muss ich sagen. Wir haben das auch schon versucht, wir haben auch nicht viel gefunden. Aber nach meiner Erfahrung jetzt in Dresden würde ich sagen, man muss nur lang genug warten und suchen. Aber es gibt keine Hypothese von mir, warum das so ist. Ja.
Ausgehend von dem, was er von den Fallakten in Halle und anderen Städten weiß, würde er die täglichen gynäkologischen Untersuchungen an den jungen Frauen als sexualisierte Gewalt bezeichnen?
Ganz klar. Also die Häufigkeit der Untersuchung und auch letztlich eine Untersuchung ohne fehlende Indikation. Spätestens nach dem zweiten Abstrich weiß ich ja, dass da kein Keim da ist. Dann muss ich auch nicht weitermachen, nicht? Und dann spätestens beginnt die sexualisierte Gewalt. Ja, ich würde sie vielleicht sogar noch früher ansetzen, aber spätestens da gibt es keinen Grund, weil was soll denn nach dem dritten Mal wachsen, was beim zweiten Mal nicht gewachsen ist? Ja?
Schon als junge Frau wusste Martina, dass ihr großes Unrecht widerfahren war. Aber lange konnte sie mit niemandem darüber sprechen.
Wie will man das klarstellen, ne? Oder wie will man das an die Öffentlichkeit bringen? Und ich glaube schon, ich habe ja nie das irgendwo weggesteckt. Das war immer ein Teil von mir, was ich erlebt habe, weil ich ja den Vorläufergrund kannte, warum manche Dinge eben bei mir sich umständlicher äußern oder warum ich eben halt nicht einfach meinen geraden biografischen Bewerbungsbogen so ausfüllen wollte, weil das gehörte alle zu mir.
Die Erlebnisse prägten sie, hielten sie jedoch nicht davon ab, ihren Weg zu gehen. Als Martina den Werkhof nach 2,5 Jahren verlässt, hat sie einen Teilfacharbeiter Gärtner in der Tasche. Sie jobbt, bekommt einen Sohn. Nach der Wende arbeitet sie im sozialen Bereich und beginnt 2012 eine 3-jährige Ausbildung zur Theaterpädagogin. Heute ist sie früh verrentet. Ein Großteil ihrer Zeit und Kraft widmet sie der Aufarbeitung ihres Schicksals und dem unzähliger anderer Frauen. Umso glücklicher ist sie nun, dass die Gedenktafel in Berlin tatsächlich angebracht wird. Ihre Geduld und ihre Beharrlichkeit haben sich gelohnt.
Und jetzt wird es so sein, dass man mit mir in Zusammenarbeit geht und natürlich nochmal in Einzelnen die Recherche weiter betreibt. Und wie kann das alles aussehen? Wie gesagt, ich bin angeknipst, man braucht nur Bescheid sagen.
Autorin dieser Dieb-Doku-Folge war Sabine Seifert. Für den Ton war Martin Selig zuständig. Regie hat Roman Ruthardt geführt. Redaktion hatte Gabriela Hermer. Sie finden dieses Feature als Folge unseres Dieb-Doku-Podcasts auch auf unserer Website radio3.de sowie natürlich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.
Thank you. Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Show zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv? Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3, vom RBB, die Nachrichten.
Um 17 Uhr mit Michael Mellinger, guten Tag. Im Nahostkonflikt droht der Iran jetzt Israels Verbündeten mit Angriffen. Sollten die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien Israel bei der Abwehr unterstützen, würden sie selbst angegriffen. Als mögliche Ziele wurden Militärstützpunkte und Schiffe im Persischen Golf oder im Roten Meer genannt. Israels Regierung hat dem Iran wiederum mit einer vernichtenden Reaktion gedroht, sollten die Raketenangriffe auf zivile Ziele weitergehen. Bisher werden mehr als 60 Tote auf beiden Seiten gemeldet. Außenminister Wadephul bleibt vorerst im Nahen Osten. Er hatte sich mit seinen saudischen Amtskollegen getroffen und will nun in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Aus Riad, Christina Nagel.
Die Dramatik, betonte Wadephul, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gegen Abend wird Wadephul weiter nach Katar reisen. Er wird in Doha seinen Amtskollegen treffen. Auch hier wird die aktuelle Lage in Nahost Thema sein. Katar gilt zudem als wichtiger Vermittler im Gazakrieg.
In Berlin haben sich rund 2000 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo versammelt. Wie die Polizei mitteilt, forderten die Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni unter anderem einen Stopp deutscher Rüstungslieferungen an Israel. Außerdem solle die Solidarität mit Palästina und der Friedensbewegung nicht kriminalisiert werden. Laut einem Polizeisprecher gab es bisher nur vereinzelt Festnahmen wegen verbotener Parolen oder auch gezeigter Symbole. Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz soll in Österreich das Waffenrecht reformiert werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. Er hatte die Tatwaffen legal erworben. Kanzler Stocker kündigte im ORF die Konsequenzen an.
Das Waffengesetz verschärfen ist klar. Das kann im Alterslimit bestehen, das kann in der Art der Waffe bestehen, das kann in der Eignungsvoraussetzungsprüfung bestehen und wahrscheinlich wird alles zusammen angebracht sein, zu überlegen und hier Maßnahmen zu ergreifen.
Österreichs Kanzler Christian Stocker. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34.